Das Gleiche in Grün Weekly am 3. Juli 2026. Ja, eine weitere Woche. Deutschland ist ausgeschieden aus der WM. Kleiner Zusatz zur letzten Woche, wo ich über die WM gesprochen habe. Ich habe nämlich gelesen, dass das frühe WM aus der deutschen Nationalmannschaft nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Folgen hat. Denn nach dem Ausscheiden schätzt der Handelsverband Bayern, dass allein dort Umsätze im zweistelligen Millionenbereich verloren gehen. Also ist nicht nur sportlich eine Katastrophe, sondern eben auch wirtschaftlich. Naja. Aber das ist nicht die einzige News. Wir wollen ja gute News verbreiten. Moritz, du hast was mitgebracht?
Ja, wenn wir dann fertig sind mit Fußball, dann kümmern wir uns um die Dinge, für die wir hier eigentlich hier sind. Ich habe eine Studie mitgebracht und die stellt die Frage, bringen CEO-Boni, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, eigentlich irgendwas? Und was meinst du, Timo, bringen die was?
Boni? Ich würde sagen, nein.
Ja, die Kurzantwort ist nein. Natürlich bringen sie dem CEO möglicherweise Einkommen. Ja, you get what you measure. So oder so ähnlich geht ja dieser bekannte Spruch von Peter Drucker oder von Peter Drucker seinem Bruder. So genau weiß man das ja immer nicht. Ist ja auch intuitiv. Wenn man will, dass Leute was machen, dann muss man das entsprechend messen. Andersrum gilt es natürlich auch, wenn die Messgrößen scheiße sind, dann steuert das Verhalten in Richtung, die man vielleicht nicht haben wollte. So, was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Eine ganze Menge. Denn immer mehr Unternehmen koppeln die Vergütung ihrer Vorstände an Klimaziele. Wenn der CEO Geld dafür bekommt, dass die Emissionen sinken, dann kümmert er sich auch drum. Klingt ja weitestgehend logisch. Aber die Frage ist ja, funktioniert das wirklich? Und genau diese Frage stellt sich ein aktuelles Arbeitspapier aus dem Net Zero Lab des Max-Planck-Instituts in München. Fernando Loaiza und Benedikt Probst haben das geschrieben und die Datenbasis sind CDP, also Carbon Disclosure Project, Fragebögen großer Unternehmen zwischen 2015 und 2024, gut 500 Unternehmen aus 23 Ländern. Und die Frage ist relativ einfach, sinken die Scope 1 Emissionen, also die direkten Emissionen, die der Vorstand am ehesten beeinflussen kann, nachdem ein grüner Bonus eingeführt wurde? Das rechnen sie auf unterschiedlichen Wegen durch und das Ergebnis ist eindeutig über alle Modelle oder alle Rechenwege hinweg kein statistisch signifikanter Rückgang der Emissionen. So, jetzt könnte das Paper vorbei sein. Aber die Frage ist natürlich, warum nicht? Und dafür liefert die Studie dann drei mögliche Gründe. Erstens, die Boni sind viel zu klein, um irgendwas zu bewegen. Die häufigste Form ist ein simpler Cash-Bonus als Prozentsatz vom Gehalt. Kein Aktienpaket, keine langfristige Komponente. In den USA sind die meisten grünen Boni kurzfristig, also jährlich, und nicht in die mehrjährigen Incentive-Pläne eingebettet, in denen so das wirklich große Geld steckt. Im Gesamtpaket ist die ESG-Komponente verschwindend gering neben dem Grundgehalt, kurzfristigen und allen langfristigen Boni. Und die hängen eben fast alle an Finanzkennzahlen. So, zweitens, die Ziele sind nicht wirklich messbar. Viele Klimaziele in den Bonusverträgen sind schwammig, also sowas wie Fortschritt bei der Nachhaltigkeitsstrategie oder Stärkung des Klimakommitments. Das klingt alles immer gut, aber ist kaum quantitativ überprüfbar. Die Mehrheit der emissionsbezogenen Kennzahlen ist qualitativ und nicht quantitativ. Und nur eine absolute Minderheit setzt harte Zahlen, absolute Reduktionen, Intensitäten, Anteil Erneuerbarer und so weiter. Im Klartext, der Bonus kann fließen, obwohl sich an den Emissionen nichts getan hat. Belohnt wird das Anstoßen von Projekten, nicht unbedingt das Ergebnis. Und drittens, und das finde ich spannend, den Aufsichtsräten fehlt schlicht die Fachkompetenz. Fast alle Unternehmen geben an, im Board Klimakompetenz zu haben, aber schaut man mal genauer hin, wo die eigentlich herkommt, dann ist das immer so, Erfahrung, nicht unbedingt Ausbildung. Also echte technische Kompetenzen wie Emissionsbilanzierung, Klimawissenschaft, jemand aus einer Umweltbehörde, aus der Forschung und so weiter, findet man in den Boards schlicht nicht. Und aktualisiert wird dieses Wissen über relevante Umweltzusammenhänge auch eher informell, über Austausch, nicht irgendwie strukturiert und organisiert. Die Folge, du hast ein Gremium, das die Ziele setzt und Boni freigibt, die die gemeldeten Reduktionen aber oft gar nicht fundiert hinterfragen könnte. Und qualitative Erzählungen ersetzen dann natürlich die messbare Leistung. Grüne Boni, also so wie sie da zumindest heute gestrickt sind, sind also eher symbolische Governance als denn ein irgendwie wirksames Klimainstrument. Es ist ein Signal an Investoren und Stakeholder, aber ohne dass sich an den Emissionsmengen tatsächlich was tut. Und damit das anders würde, bräuchte es laut der Studie drei Dinge. Erstmal spürbar mehr Gewicht auf der Komponente, dann klar definierte und überprüfbare Kennzahlen und eben Aufsichtsräte, die das auch kontrollieren können. Ein grüner Bonus im Geschäftsbericht heißt einfach erstmal nur, dass es den Bonus gibt, mehr nicht. Wir erinnern uns bei der Gelegenheit daran, dass vor einigen Monaten Maersk diesen grünen Bonus still und heimlich beerdigt hat. Übrigens während die Emissionen des Unternehmens weiter steigen. Bisschen shady also auf den ersten Blick, aber nach den Ergebnissen dieser Studie vielleicht auch einfach nur ehrlich. Verlinkt in den Shownotes.
Ich halte für mich fest, Boni wären eigentlich ein gutes Instrument, aber die Qualität dessen, wie man sie einsetzt und umsetzt, ist entscheidend.
You get what you measure. So, ich hoffe, du hast nicht nur Fußball geguckt. Was gibt's sonst so?
Nee, habe ich nicht. Ich habe ein Startup mitgebracht, mal wieder in unserer beliebten Rubrik, ein Startup der Woche. Diesmal geht es um Revolta aus Frankfurt. Die bauen keinen x-beliebigen Batteriespeicher, sondern einen PV-Heimspeicher auf Natriumbasis. Heißt also Natrium und eben nicht Lithium. Das ist deshalb interessant, weil Natrium-Ionen-Batterien als spannende Alternative gelten, gerade wenn es um Sicherheit, Temperaturstabilität und neue Materialpfade geht. Revolta hat jetzt einen Hochvolt-Heimspeicher vorgestellt, der modular aufgebaut ist und von 2,2 bis 22 Kilowattstunden reichen soll. Vorgestellt wurde das Ganze jetzt rund um die Intersolar Europe 2026. Außerdem setzt das Startup auf eine eigene Spannungsmultiplikator-Technologie, mit der die Batteriezellen effizient und sicher gesteuert werden sollen. Kurz gesagt, wenn das funktioniert, könnte das eine ziemlich spannende Entwicklung für alle sein, die Solarstrom zu Hause speichern wollen, nur eben vielleicht künftig mit einer anderen Batteriechemie. Denn, und das ist das Interessante, ressourcenseitig ist Natrium deswegen so spannend, weil es im Vergleich zu Lithium deutlich breiter verfügbar ist. Lithium ist zwar nicht selten im absoluten Sinn, aber deutlich begrenzter und geografisch konzentrierter. Natrium dagegen steckt praktisch überall, in Salzen, in Meerwasser, in vielen mineralischen Vorkommen. Dadurch könnten Batteriespeicher langfristig weniger von knappen Rohstoffen und konzentrierten Lieferketten abhängen. Bei Lithium hängen Preise und Verfügbarkeit stark an wenigen Förderregionen und einer teils angespannten Lieferkette. Gerade für stationäre Speicher wäre das interessant, weil dort nicht nur die Leistung zählt, sondern auch, ob sich die Technologie in großem Maßstab nachhaltig und bezahlbar ausrollen lässt. Natürlich gibt es aber auch hier einen Haken, denn Natrium-Ionen-Batterien haben oft geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien. Man braucht also für dieselbe Energiemenge tendenziell mehr Volumen oder Gewicht. Ressourcenschonender heißt auch nicht automatisch, dass jede Umweltbilanz sofort besser ist. Das hängt auch von Herstellung, Lebensdauer, Wirkungsgrad und Recycling ab. Auf der eigenen Website heißt es, von Revolta natürlich, verfügbar ab August mit Möglichkeit zur Warteliste und Reservierung. Das ist mein Startup der Woche. So Moritz. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wieso interessiert mich denn jetzt gerade so sehr Natrium-Ionen-Batterien?
Das frage ich mich die ganze Zeit, ja.
Denn ich habe noch eine Kurznews mitgebracht, die mich eben auch zu Revolta geführt hat. Die Kurznews lautet, dass ein chinesischer LKW-Riese erfolgreiche Tests meldet, nämlich mit Natrium-Ionen-Batterien. Wie ich gerade schon gesagt habe, Natrium-Ionen-Batterien werden gerade für Heimspeicher diskutiert, aber sie werden auch in deutlich anspruchsvollen Anwendungen, wie beispielsweise auch beim LKW, getestet. Denn der chinesische Nutzfahrzeughersteller, und ich hoffe, dass ich den jetzt richtig ausspreche, Fa Jiafang, hat laut Handelsblatt nach mehrmonatigen Praxistests gezeigt, dass Natrium-Ionen-Batterien in schweren LKW serientauglich sein können. Fa Shijifang hat zusammen mit Haina Battery einen elektrischen Sattelzug vom Typ J6P mit einem 339 Kilowattstunden Natrium-Ionen-Akku ausgerüstet und unter realen Einsatzbedingungen getestet. Der LKW war knapp 7 Monate im Einsatz und legte dabei mehr als 15.000 Kilometer zurück. Unter anderem auch bei minus 40 Grad. Da soll die Batterie mehr als 90% ihrer nutzbaren Kapazität behalten haben. Der Speicher ließ sich zudem in 20 bis 25 Minuten vollständig aufladen. Und besonders auffällig, die Akkus sollen mehr als 8000 Schnellladezyklen geschafft und damit gängige Branchenstandards deutlich übertroffen haben. Laut dem Batteriehersteller Haina Battery können die Kosten schon 2027 oder 2028 auf das Niveau von Lithium-Batterien sinken. Das als Zusatz eben zu meinem Startup der Woche.
So, gute Nachrichten aus dem Atlantik, und zwar zum Thema Amok. Und das klingt jetzt erstmal komisch, aber Amok wird AMOC geschrieben und steht für Atlantic Meridional Overturning Circulation. Das ist das Strömungssystem, das warmes Tropenwasser nach Nordosten schiebt und dafür sorgt, dass in Irland manche Palmen wachsen und norwegische Häfen im Winter eisfrei bleiben. Und die Sorge der letzten Jahre war durchaus, dass der Klimawandel diese Strömung schwächt und sie im Extremfall kippt. Mit scharfer Abkühlung in Nordeuropa, steigenden Meeresspiegeln an der US-Ostküste und verschobenen Regengürteln in den Tropen. Im Magazin Science ist dazu jetzt eine lesenswerte Reportage erschienen von Bord eines britischen Forschungsschiffes vor den Kanaren. Die Kernaussage: Neue Daten zeichnen ein deutlich chaotischeres, aber insgesamt robusteres Bild, als es die Kollapsschlagzeilen bisher nahelegten. Seit 2004 misst man mit ziemlich großem Aufwand quer über den Atlantik, also 20 Jahre an Beobachtung. Und das Auffälligste in den Daten ist wohl, dass die Strömung von Jahr zu Jahr einfach ganz extrem schwankt. Und diese Schwankungen überdecken bei 20 Jahren Beobachtungszeitraum eigentlich jeden Trend, den man beobachten könnte. Der dramatische Einbruch 2009, der den Alarm so wenig ausgelöst hatte, war wohl kein Klimawandel, sondern vielleicht auch eher Wetter. Also ein gestörter Jetstream in einem einzigen Winter. Über die ganze Zeitreihe gibt es eine leichte Abschwächung, aber statistisch aktuell nicht signifikant. Es braucht noch ein Jahrzehnt Daten, um da eine sichere Aussage zu treffen. Es ändert sich auch das Verständnis des Systems selbst. Die Amok ist kein oder wird jetzt weniger wahrgenommen als so ein Förderband, wie es hieß, sondern eher ein Förderband aus ganz vielen Förderbändern, die so halb eigenständig arbeiten. Also schwächelt ein Teil, legt ein anderer etwas zu. Das ist jetzt alles keine vollständige Entwarnung. Es gibt weiter sehr ernstzunehmende Warnsignale, so einen nach Norden verschobenen Golfstrom, Süßwasser, das aus der Arktis nach Süden wandert und so weiter. Und so ganz ist das System eben auch nicht verstanden. Entsprechend gibt es auch andere sehr ernstzunehmende WissenschaftlerInnen, zum Beispiel Stefan Ramsdorf und andere, die bleiben erstmal bei der Kipppunktthese, also dass man irgendwann einen irreversiblen Kipppunkt erreichen könnte. Spannender Artikel, muss ich sagen. Eher ein Longread für eine lange Bahnfahrt oder was auch immer. Man lernt auch viel darüber, was für Menschen sich damit befassen und auch wie die Messung selbst eigentlich funktioniert. Da sind schöne Visualisierungen drin, wie man sie eigentlich nur auf seiner Website zur Verfügung stellen kann. Findet ihr in den Shownotes. Der neue Sustainable Development Report zum Stand der SDGs ist da. 11. Ausgabe. Und die traurige Bilanz: bei aktuellem Tempo wird bis 2030 kein einziges der 17 Nachhaltigkeitsziele erreicht. Kein einziges. Am schlechtesten steht es um die Städte, die Meere und die Landökosysteme. Fortschritte gibt es durchaus bei den sozioökonomischen Zielen, bei den Umweltzielen hingegen kaum. Bei den einzelnen Ländern gibt es einige Verschiebungen. Asien zieht davon. China ist seit 2015 um 14 Plätze geklettert, Indien um 18 Plätze. Die USA dagegen fallen zurück, 5 Plätze runter. Und wer sich jetzt fragt, wie steht es denn um Deutschland? Denn so SDG, Progress-Erreichung, ist ja so ein bisschen so ein Maß für Lebensqualität auch. Wir stehen auf Platz 5 hinter den skandinavischen Ländern, also vielleicht doch gar nicht so schlecht. Der Report konstatiert, es fehlt schlicht an den Mitteln. Die Finanzierungslücke der Entwicklungsländer liegt bei 2,5 bis 4 Billionen Dollar im Jahr. Klingt gewaltig, sind aber nur 2 bis 3% der globalen Wirtschaftsleistung. Der Vorschlag in diesem Report: globale Abgaben auf zum Beispiel Finanztransaktionen, CO2, Digitalwerbung und für unsere Branche relevant auf internationale Schiff- und Luftfahrt. Der Report ist verlinkt. Das sind 500 Seiten. Unglaublich detailliert mit vielen spannenden Auswertungen und vor allem so auch Länderprofilen. Also da kann man sich durchaus drin verlieren. Auf einer langen Bahnfahrt. Möglicherweise liegt es dran, dass ich in Wien bin und aber sehr lange Bahn gefahren bin und jetzt bei 38 Grad auch nicht so viel Zeit draußen verbringe. Also sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das war's mit Weekly für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.